Herzlich willkommen beim zweiten Teil unseres FAZ-Podcast für Deutschland Doppelpacks vor der Fußball-WM. Gestern die eher politische Sendung meines Kollegen Felix Hofmann. Die Hälfte der Deutschen will nach aktuellen Umfragen nicht WM gucken, die andere Hälfte schon. Und die ist hier heute ganz genau richtig aufgehoben. Selbst wenn wir das Sportpolitische nicht ganz weglassen, wir reden doch auch über Fußball, über die Chancen der deutschen Nationalmannschaft. Dazu hole ich mir unseren Sportchef dazu, Anno Hecker, unseren Nationalmannschaftskenner Michael Horeni. Und zum guten Schluss freue ich mich sehr drauf. Da müssen wir dann als Frankfurter Allgemeine Zeitung auch über unseren Neufrankfurter Mario Götze reden. Das tun wir mit dem Eintracht-Urgestein und Rekord-Bundesligaspieler Charlie Körbel. Schön, dass Sie da sind heute an diesem Dienstag, den 15. November. Mitgearbeitet haben Lea Topp und David Brucklacher. Vielen Dank dafür einen Hörerbrief. Ich solle nicht mehr sagen mitgeholfen haben, sondern mitgearbeitet. Ja, und so ist es in der Tat. Da werde ich in Zukunft drauf Acht geben. Ich bin Andreas Grobock. Ja, freue mich, dass Sie da sind. Ich hatte es eingangs gesagt, der Kollege Felix Hofmann hat in unserer Sendung gestern mit seinen Gästen sehr viele, sehr gute Gründe dafür aufgezählt, warum eine WM in Katar kritisch zu betrachten ist. Menschenrechte, Frauenrechte, Benachteiligung, Misshandlung von Randgruppen und Minderheiten aller Art. Ja, und auch die Entstehungsgeschichte, die Vergabe der WM nach Katar durch ein 24-köpfiges Exekutivkomitee der FIFA, das möglicherweise auch aus finanziellem Eigeninteresse gehandelt hat, abgestimmt hat, unkontrolliert hinter verschlossenen Türen. Manche Entscheidungsprozesse sind sogar bekannt oder zumindest in Teilen überliefert. Die spannende Rolle Frankreichs zum Beispiel. Michel Platini, der ehemalige französische Fußballer und Funktionär, der hatte sich eine Woche vor WM-Vergabe mit dem heutigen Staatschef von Katar getroffen, Tami bin Hamad, im Élysée-Palast mit dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Und danach hat Platini für Katar gestimmt. Eins von vielen Gegengeschäften. Katar steigt wiederum beim Fußballverein Paris Saint-Germain ein. Und genau das ist passiert. Ein Jahr später war der katarische Milliardär Nasser Al-Khelaifi Präsident bei PSG und hat diese Superstar-Mannschaft um Messi, Neymar und Mbappé mit katarischem Geld aufgebaut. Nur ein Beispiel, wie solche Vergaben zustande kommen. Für welches Land übrigens der damalige deutsche Vertreter Franz Beckenbauer gestimmt hat, ja, das hat er bis heute nicht verraten. So, jetzt hole ich mir aber Verstärkung dazu. Und zwar zuerst mal den Chef unserer FAZ-Sportredaktion, Anno Hecker. Grüß dich, Anno.
Hallo.
Dein Kollege Christoph Becker, der hat gestern bei uns gesagt, es gibt bei der Berichterstattung dieser WM kein Entweder-Oder. Also entweder Fußball oder Menschenrechtsverletzungen. Es wird wie bei keiner WM zuvor beides im Mittelpunkt stehen. So, wie habt ihr das geplant, Anno? Wie viele Leute fahren hin? Mit welchem Fokus?
Ja, Christoph Becker hat recht. Wir berichten aus dem Leben. Ja, wir wollen nichts weglassen. Wir wollen alles abbilden, was da ist. Wir haben ein Team vor Ort, das aus vier Redakteuren direkt aus der Redaktion besteht. Dazu ein fester freier Mitarbeiter und ein freier Mitarbeiter, also sechse, die sich extrem gut im Fußball, aber auch in der Fußball-Sportpolitik auskennen. Und dazu haben wir noch, sagen wir mal, als Verstärkung aus der Politikredaktion einen politischen Korrespondenten.
Den Christoph Erhardt.
Den Christoph Erhardt, genau. Ja,
ja. Das heißt, wir haben unsere Leute bei den deutschen Spielen dabei, nachher in der Finalrunde vielleicht das eine oder andere.
Ja, wir haben drei bei den Deutschen dabei. Ja. Das muss man heute machen, weil natürlich, lass mich so formulieren. Wir fahren dahin als Journalisten. Mhm. Ja, und wir haben vielleicht das Glück, dass wir Sportjournalisten sind. Wir müssen dahin. Ja. Ja, also wir können uns eigentlich gar nicht die Frage stellen, ob wir sowas boykottieren oder nicht, ob wir uns schlecht fühlen oder nicht. Ja. Es ist unser Job. Dafür werden wir bezahlt. Dorthin zu fahren, das kostet eine ganze Menge Geld. Der Verlag hat sich da auch, das ist ja nicht so einfach, ne? Das muss man dann auch schon wollen. Und unser Job ist es dann auch zu berichten. Mhm. Und berichten heißt natürlich, dass man das abbildet, was da zu sehen ist, was man erkennt, auch, ich sag mal, über das Spielfeldrand hinaus. Ja. Ganz wichtig, ja.
Und das werden wir tun, ne? Also da können wir schon versprechen, dass wir stattfinden.
Ich kann nicht vorwegnehmen, was da passiert, sonst würden wir, sonst bräuchten wir nicht hingehen. Ja. Ja, also was auf dem Rasen passiert, wissen wir nicht. Und was daneben passiert, was erkennbar ist, was nicht erkennbar ist, das wird schwierig genug sein. Es wird sicherlich anders sein als bei anderen Weltmeisterschaften. Nehmen wir mal die in Russland raus. Ja. Ja, das war so ähnlich. Ja. Aber wir haben doch eine große Erfahrung damit. Also keine der größeren Veranstaltungen hatte nicht irgendeinen politischen Kontext. Ja. Schauen wir zurück, ein Dreivierteljahr Peking, Olympische Spiele, sprach übrigens niemand von Boykott oder recht wenige. Diesmal ist die Situation zumindest aus westlicher Sicht ja nochmal verschärft. Die Kritik, so wie ich es empfinde, noch größer. Ein Grund mehr natürlich für uns dahin zu gehen und drauf zu schauen und möglichst objektiv zu berichten.
Ich bin total gespannt. Viele, mit denen ich jetzt über die WM gesprochen habe, auch gerade in den letzten Tagen, die haben gesagt, boah, es ist gar nicht mal so, dass ich so auf die Spiele nur hinfiebere, also Fußballfans, sondern vor allem auch gespannt, wie die deutschen Spieler Stellung beziehen. Ne? Also der Präsident von Borussia Dortmund zum Beispiel, Hans-Joachim Watzke, der hat eine Doppelfunktion, der ist auch im DFB-Präsidium und der hat jetzt zum Beispiel mal zum Verhalten der Spieler Folgendes gesagt.
Und wenn aber die Spieler, die dann darüber hinaus sich noch in der Lage fühlen, auch noch während des Turniers dann Stellung zu beziehen, dann sollen die das machen. Wir müssen aber auch Respekt vor den Spielern haben, die jetzt einfach sagen, lass uns mal jetzt eine klare Aufgabenteilung machen, dass der Verband und die Offiziellen sich deutlichst positionieren und wir uns aber auch mal ab und zu auf den Fußball konzentrieren. Das ist, glaube ich, der richtige Mix.
Im Grunde gibt es also vom DFB damit das Okay, dass sich Spieler positionieren dürfen, Anno.
Mich verwundert, dass das, dass der DFB den erwachsenen Spielern okay geben muss. Also wenn das jetzt das Neue ist, was wir bewundern müssen, dann würde ich sagen, ja. Aber ja, ich meine, man muss den Watzke verstehen. Herr Watzke ist ein Mann des Fußballs und er hat einen eigenen Fußballclub und er ist Vizepräsident im DFB. Der will und muss auch die Spieler schützen. Da sind Spieler dabei, die, wir wissen es ja gar nicht so genau, wie alt sie da nicht sind. Die Jüngsten gibt es ja kein Datum dazu, vielleicht der eine 17 und bei Musiala weiß man, von Musiala weiß man, dass der 19 ist. Also ich meine, von den Jungkerlen zu erwarten, dass die uns jetzt erzählen, was man da tun und lassen muss und wie man es einzuordnen hat, das finde ich einfach, das wäre nicht okay. Wenn ich zu viel verlange.
Und aber stell dir vor, Habeck wäre jetzt aus Katar wiedergekommen mit einem Gasdeal, ne? Muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ja. Der ist ja jetzt offensichtlich nicht zustande gekommen, aber wäre er zustande gekommen, hätte ich es jetzt gar nicht so abwegig gefunden, dass auch aus der Regierung mal jemand der Mannschaft sagt, bitte aber nicht Grenzen überschreiten, sonst kriegen wir kein Gas. Ne? Kann ja sein, ist ja große Weltpolitik.
Also die Kommentierung, wenn man sie so jetzt wahrnimmt von allen Seiten, die lässt ja eigentlich nur einen Schluss zu, dass wir uns da in einem Dilemma befinden und keiner so eine richtige Lösung hat für diese Problematik. Und dann wollen wir von einem 19-Jährigen erwarten, dass er uns das erklärt, wie wir uns, wie das eigentlich sein soll. Das nicht. Das andere ist natürlich, inwiefern gesetzte Spieler, Spieler, die schon oft dabei gewesen sind, die einen großen Status haben, von denen wir wissen, dass sie sich auch längst nicht mehr über ihre Position Gedanken machen müssen in der Nationalmannschaft, also Spielraum haben für andere, wie die sich verhalten. Und da erwarte ich eben mal völlig unabhängig von dem, was der DFB zulässt oder wünscht oder die Bundesregierung, dass die sich schon positionieren. Aber man muss natürlich auch Respekt haben, wenn die sagen, mein Job ist jetzt erstmal hier Fußball zu spielen. Also da gibt es ja auch gar keine Anspruchshaltung. Ne? Ich wünschte mir, eine Erwartung ist vielleicht zu viel, aber ich wünschte mir, dass sie sich positionieren. Und das hat es im Vorfeld gegeben, wenn man an Goretzka denkt zum Beispiel. Der sagt ziemlich klar, was er von der WM und dem Austragungsort hält.
Den können wir sogar jetzt gleich noch einspielen. Goretzka hatte tatsächlich den Mut, die Katar-Partnerschaft seines eigenen Vereins, ne, FC Bayern, zu kritisieren, hat sogar sich deren Ende gewünscht, ganz offiziell. Ist er schon auch mutig und nach diesen schwulenfeindlichen Äußerungen des katarischen WM-Botschafters hatte Goretzka das hier gesagt.
Eine völlig inakzeptable Äußerung gewesen und spiegelt so ein bisschen Weltbild wieder, glaube ich, aus einem anderen Jahrtausend.
Also der nimmt kein Blatt von den Mund.
Die Aussage von Goretzka spricht schon für einen gewissen Wandel, den wir im Sport erleben, nicht nur im Fußball. Ja, auch die Athleten, Deutschland, der Verein, der sich sozusagen um die Belange auch der Athleten kümmert, die haben jetzt in den letzten Jahren einfach auch das Heft in die Hand genommen. Es gibt eine viel größere ausgesprochene Opposition zu den Dingen, die der gestaltende Sport, nenne ich es mal so, die Verbände veranstalten und vieles geht dann ja auch mal schief. da hat sich, das kann ich jetzt wirklich beurteilen, weil ich ja schon 30 Jahre eben auch Athleten, Athletenvertreter kenne und deren Arbeit kenne, da ist wirklich viel passiert. Und da kann man schon wirklich einen schönen Wandel oder interessanten Wandel erkennen. Man muss ja nicht immer einverstanden sein, nee, mit dem, was Athleten sagen, ja, aber sie sagen was.
Sie werden mündiger.
Ja. Ja, sie hat es früher auch schon gegeben, aber das hat jetzt stark zugenommen und sie haben Gewinn an Einfluss. Das ganz sicher. Ob das jetzt schon so im Fußball schon so weit ist, weiß ich nicht. Aber sowas wie ein Goretzka, der ist so formuliert, das hätte man eben dann doch vor einigen Jahren noch nicht erlebt.
Glaubst du, die Spieler haben schon was vorbereitet? Wird zum Beispiel Manuel Neuer mit Regenbogenkapitänsbinde spielen, was die Kataris wahrscheinlich nicht also, gut finden würden?
Ja, davon ist die Rede. Und wenn ich mich recht entsinne, hat er das in der Dokumentation des früheren Nationalspielers Hitzlsperger, die in der ARD zu sehen war, das auch so angedeutet, nicht nur angedeutet, angekündigt, ja, dass er da zumindest so eine Art Binde tragen wird, ja, die eindeutig darauf hinweist, für was er ist, für was er steht.
Könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass die FIFA das versucht zu untersagen. Wir hatten jetzt den Fall der dänischen Nationalmannschaft, die haben für die Trainingseinheiten rund um die WN-Spiele T-Shirts drucken lassen mit der Aufschrift Menschenrechte für alle. Mhm. So, das hat aber jetzt die FIFA direkt mal verboten. Gianni Infantino, der Präsident, der hat gesagt, nee.
Ja.
Was wird denn passieren, wenn die es jetzt doch machen? Egal wer was.
Gute Frage. Ich meine, wenn der Präsident vorgeht und sagt, das geht nicht, dann wird er sich auf so eine Art, in Anführungsstrichen, Grundgesetz berufen wollen und sagt, wir wollen keine Politik in den Stadien haben. Ja, in den Sportstätten ist ja auch das, was das IOC, das Internationale Olympische Komitee, immer wieder anbringt. Wenn es darum geht, dass Athleten oder Funktionäre bei Siegerehrungen oder sonst während des Siegerehrung gehört zum Wettkampf, ja, oder während des Wettkampfs mit Zeichen, Gesten und so weiter Politik machen. Ich bin grundsätzlich auch dafür, dass man Politik aus dem Spiel lässt während des Spiels. Aber die Frage ist eben, ob das Eintreten für Menschenrechte Politik ist. Und da habe ich arge Zweifel. Also das ist für mich noch nicht.
Ne?
Ja, das ist für mich keine Politik, sondern Menschenrechte müssen aus meiner Sicht, Grundrechte müssen überall gelten. Und dafür einzustehen ist jetzt kein politisches Statement.
Arno, ich hatte ja versprochen, dass wir heute auch ein bisschen über Fußball in der Sendung reden. Ich würde sagen, da fangen wir jetzt mal ganz sanft zum Abschluss mit dir an. Hast du denn ein bisschen Lust, die Spiele zu gucken?
Ja, also ich mache da aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich bin Journalist in erster Linie, aber ich bin auch Sportjournalist geworden, weil mich Sport immer fasziniert hat. Und ich habe sehr viele Leidenschaften im Sport. Fußball gehört jetzt nicht zu meinen allerersten, aber doch auch zu denen, die ganz vorne stehen. Und ich will einfach wissen, was da passiert, auch auf dem Rasen, ist doch klar.
Ja, Dankeschön.
Also das kann ich nicht anders sagen.
Geht mir genauso. Danke dir.
Gerne.
Wir machen jetzt hier direkt weiter mit unserem Nationalmannschaftskenner seit vielen, vielen Jahren und Korrespondenten Michael Horeni. Der fliegt auch diese Woche noch nach Katar als Teil unseres FAZ-Teams und ist jetzt hoffentlich zugeschaltet. Hallo Michael.
Ja, hallo, grüße dich.
Wir erwischen dich wahrscheinlich noch in Berlin, oder? Wann geht's los?
Ja, es soll am Freitag losgehen.
Michael, ich weiß, du schreibst auch viel über sportpolitische Themen. Ich würde zwar heute gerne hauptsächlich mit dir über Fußball reden, aber eine Frage zu Beginn mag ich dir schon gerne noch dazu stellen. Mit welcher Haltung und Erwartung fliegst du nach Katar?
Ja, mit der Erwartung, also auch mit der, gespannt darauf zu erleben, inwieweit die gesellschaftspolitischen Fragen diese WM tatsächlich überlagern werden, wie groß die Rolle sein wird, die Themen neben dem Fußball mittlerweile, muss man ja sagen, in dieser Phase vor dem Fußball spielen, ob der Fußball da tatsächlich noch etwas rausreißen kann aus sportlicher Sicht oder ob die gesellschaftspolitischen, die ganzen offenen Fragen, die kritischen Fragen, die gesamte WM überlagern werden oder ob die WM auch nochmal eine Eigendynamik aus dem Sportlichen heraus entwickelt.
Da reden wir jetzt drüber. Die beginnt am Sonntag, ne, mit dem Spiel des Gastgebers, ja. Katar gegen Ecuador, rasend spannend. Aber das erste deutsche Spiel ist, Entschuldigung, ich weiß nicht, interessiert es dich, Katar gegen Ecuador?
Viele sagen, jede WM bekommt das Auftaktspiel, das sie verdient. Und also okay. Ich glaube, aber Katar gegen Ecuador ist, glaube ich, nicht das, was jeder auf dem Zettel haben muss.
Ja, ja. Auf jeden Fall erstes deutsche Spiel. Nächste Woche Mittwoch, 14 Uhr unserer Zeit gegen Japan. Davor gibt es jetzt morgen, auch Mittwoch, ein einziges Testspiel in Oman. Gegen Oman, kein Trainingslager, quasi sofort los. So eine übergangslose WM hat es eigentlich ja auch noch nie gegeben.
Nein, die hat es so noch nicht gegeben. Und ich glaube mal, dass das für die deutsche Mannschaft kein Vorteil ist. Denn wir haben uns immer, wir als deutsche Nationalmannschaft, wenn sie von sich selbst gesprochen haben, war es für sie auch mit Hansi Flick als Co-Trainer, war es für das Trainerteam immer von großer Bedeutung, eine längere Vorbereitungszeit zu haben, indem man gesagt hat, da werden wir sozusagen unsere Stärke entwickeln. Das ist für uns eine ganz entscheidende Zeit. Dieser kleine Vorteil, der ist diesmal nicht vorhanden.
Wenn wir uns jetzt mal in den Kopf des Bundestrainers begeben und das berücksichtigen, was du gerade gesagt hast, würde das vielleicht bedeuten, dass es die sicherste Nummer für Hansi Flick wäre, jetzt zum Beispiel von den 7 Bayern-Spielern eigentlich möglichst viele gleichzeitig auflaufen zu lassen, einfach weil sie sich jetzt aus dem Verein so gut kennen, wenig Vorbereitungszeit ist und diese Spieler ja auch tatsächlich teilweise berauschenden Fußball gespielt haben.
Es war immer gut, wenn ein guter Block, ein starker Block, also auch von der Quantität her, wenn der in der guten Form ist, auf den zu setzen. Die Bayern sind ja jetzt nach ihrer kleinen Schwächephase, sind sie jetzt wieder stark gewesen. Ich glaube aber, dass es, wenn ich mir die deutsche Mannschaft so von ihrer Balance anschaue, und das sage ich jetzt nicht, weil unsere Zeitung aus Frankfurt kommt, dass die Nationalmannschaft einen Mittelfeldspieler wie Götze im Moment wirklich sehr gut gebrauchen kann. Ja. Und weil der etwas in seinem Spiel verkörpert, was er in diese Mannschaft bringen kann, was er bei Eintracht Frankfurt auch hineingebracht hat, eine Überraschung, eine Raffinesse, eine Ruhe und eine Sicherheit, dass ich ihn wirklich im Moment in Deutschland, in der Bundesliga für den besten deutschen Mittelfeldspieler halte. Und daran, denke ich, muss sich auch sollte sich der Bundestrainer eben auch ausrichten. Ein Spieler, der in der Zentrale dem Spiel einfach nochmal einen Impuls geben kann. Und mit dem Bayern-Block, das wird nicht das große Problem sein, dass jemand wie Götze nicht mit dem Bayern-Block zusammen harmonieren. Ganz im Gegenteil.
Über Götze sprechen wir gleich noch, oder vielmehr ich dann mit Charlie Körbel, dem Frankfurter Fußball-Urgestein, bin ich auch sehr gespannt. Wäre ja eigentlich die dollste Geschichte, ne? Finale wie 2014, Deutschland und Götze macht das doch. Also eine viel größere Geschichte. Viel größere Geschichte könnte es nicht geben. Hat denn aus deiner Sicht jemand anders noch aus der deutschen Mannschaft auch das Zeug dazu, bei dieser WM sowas wie ein Superstar zu werden? Oder geht alles über die Mannschaft? Ich denke an Jamal Musiala zum Beispiel.
Das denke ich eben auch. Also das liegt gleich auf der Hand, dass das das größte Talent ist. Also das ist sozusagen der Götze der Neuzeit. Also. Und mit wahnsinnigem Potenzial. Also man hat früher gesagt, vor 10, 12 Jahren, WM 2010, als Van Gaal noch Bayern trainiert hat, Müller muss immer spielen. Aus meiner Sicht schon länger, Musiala muss auch in der Nationalmannschaft immer spielen. Und wenn ich mir im Mittelfeld vorstelle, also mit Götze und Musiala davor, das ist natürlich das wäre eine Stärke, eine spielerische Klasse und Unberechenbarkeit, die der Nationalmannschaft wahnsinnig gut tun kann. Und das könnte das Herz der Mannschaft werden. Und wenn die beiden tatsächlich harmonieren sollten und wenn die zusammenspielen, dann glaube ich, dass die Nationalmannschaft einen besseren Auftritt hinlegt, als sie es in den letzten Monaten gemacht hat.
Der Arno Hecker, unser Sportchef, ist gerade aus dem Studio raus und hat mir noch zugerufen und gesagt, ja, die Deutschen gewinnen, wenn sie gewinnen, jedes Spiel 5-3 oder 4-3, weil wir halt so eine bärenstarke Offensive haben. Aber vielleicht kann man ja auch noch mal einmal sagen, Michael, wie siehst du die Defensive, die Abwehrkette, die Links- und Rechtsverteidiger? Das ist vielleicht nicht die allererste Sahne, die wir davor zur Verfügung haben.
Ich glaube, das werden alles ziemlich enge Spiele und ich glaube auch nicht, dass so viele Tore fallen werden, wenn die Deutschen spielen. Ich glaube, dass die Defensive, das muss man jetzt eben auch nochmal sehen, auf wen Flick vertraut. Ich denke, wenn er auf der rechten Seite Süle spielen lässt und dann in der Innenverteidigung mit Antonio Rüdiger und Schlotterbeck, Das ist schon eine gute Defensive auf der rechten Seite. Links muss man dann mal schauen, welche Varianten er dort hat. Und da muss man sich auch nochmal, wird sich auch sicher die Frage nochmal stellen, auch wenn er die schon für beantwortet erklärt hat, dass er sagt, naja, der Kimmich ist auf jeden Fall meine Sechs. Mhm. Die andere Frage ist natürlich immer noch, ob das die sinnvolle Variante ist, ob der Kimmich nicht einer für die rechte Verteidigerposition ist, weil wir doch ein starkes auch Angebot im Mittelfeld haben. Mhm. Aber ich glaube schon, dass Flick eben dabei bleibt. Das wird sicher die wichtigste Aufgabe sein, sozusagen diese Verbindung zwischen defensivem Mittelfeld und Abwehr zu stärken, denn da hat es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gefehlt. Das wird die Hauptaufgabe sein. Und da sind wir sicher auch am anfälligsten, ganz klar.
Ich kann mich zumindest kaum erinnern, jemals einen Nationaltrainer mit so hohen Zustimmungsraten erlebt zu haben, wie wir es jetzt bei Hansi Flick haben. Vielleicht als Beckenbauer damals übernommen hat, 84, danach vielleicht hatte Joachim Löw so eine Phase mit hohen Zustimmungsraten. Aber was traust du denn Hansi Flick zu, als Häuptling der deutschen Wüstendelegation?
Also wir haben morgen nochmal neueste Zahlen oder die einzigen Zahlen, was die deutschen Fußballfans in ihrer Mehrheit, also das ist eine Umfrage von über 5.600 Fußballinteressierten, die seit Jahren sagen, eine Gruppe stellen, die immer wieder befragt werden. Und da ist es genau wie du sagst, die Zustimmung und die Erwartungshaltung gegenüber Flick ist deutlich höher als die letzten Jahre 2016, 2018 und 2021 gegenüber Joachim Löw gewesen ist. Ich glaube auch, dass er die Fähigkeiten hat, aus dieser Mannschaft tatsächlich das Beste rauszuholen. Das ist seinem Vorgänger in den letzten Jahren lange nicht mehr gelungen. Es kommt jetzt sicher sofort darauf an, wie die Mannschaft in das Turnier startet. Und das wird schwer. Gegen Japan, das ist kein Spiel, was man einfach mal so nebenbei gewinnt. Also das ist schon eine schwere Aufgabe. Gegen Spanien hat uns noch nie gelegen. Mhm. Also
und der dritte Gegner, ne, kannst du vielleicht auch noch mal einmal sagen, Costa Rica.
Wenn beim dritten Gegner die Konstellation schwierig ist, wird so ein Spiel natürlich auch noch mal schwieriger, als man das im Vorhinein denkt. Mhm. Und in Pflichtspielen hat die deutsche Mannschaft auch unter Flick bisher relativ wenig Erfolge gehabt. Das wird
also es ist kein Selbstläufer, die
Gruppe. Es ist kein Selbstläufer. Es ist definitiv aus meiner Sicht kein Selbstläufer. Am ersten Spiel wird schon eine ganze Menge hängen. Wenn sie das gewinnen werden, dann haben sie einen gewissen Schwung. Wenn das aber nicht gewonnen wird, dann wird die Sache ganz schön schwer.
Die fliegen ja jetzt da auch quasi in die Wüste, du ja dann auch am Freitag. Ja. Für alle nochmal zur Erinnerung, die WM findet ja jetzt im Winter statt, wenn wir mal den Vergabeprozess Katar grundsätzlich jetzt außen vor lassen, weil es im Sommer einfach unerträglich heiß da ist. Aber auch im Winter ist es ja jetzt wahrscheinlich ziemlich warm. Was für Temperaturen kommen da auf die Mannschaften zu?
Also im Moment ist es so um die 30 Grad. Vor einer Woche waren es um die 35 Grad. Genau, und es geht jetzt tendenziell ja noch mal ein bisschen runter, aber kalt ist es nicht. Ne?
Na ja, gut, aber es ist jetzt auch nicht zu heiß, das heißt, die Mannschaften kommen alle top fit dahin, die Deutschen haben, glaube ich, verletzt ist keiner, Thomas Müller geht mit einer leichten Verletzung hin, Manuel Neuer hatte eine, aber eigentlich sind alle voll im Saft und es kann losgehen.
Ja, die dabei sind, ne? Und der eine oder andere fehlt ja wegen Verletzung, aber die dabei sind, die scheinen fit zu sein, ja.
Wie weit kommen wir? Letzte Frage.
Also ich fände es einen großen Erfolg, wenn die Mannschaft das Viertelfinale erreichen würde. Würde ich sagen, dann war die Weltmeisterschaft ein wirklicher Erfolg. Alles andere, was darüber hinausgeht, würde ich schon für sensationell erfolgreich halten.
Ah, tatsächlich. Also Viertelfinale wäre für dich schon ein Erfolg. Ja, okay.
Auf jeden Fall.
Dankeschön, Michael Horeni.
Ja, gerne.
Was der Kollege Horeni über Mario Götze gesagt hat gerade, das dürfte unserem nächsten Gesprächspartner sehr gut gefallen, dass dieser Götze von der Eintracht aus Frankfurt das entscheidende Teilchen in der deutschen Offensive werden könnte. Warum sollte es dem nächsten Gast gefallen? Ganz einfach, weil er selber fast 20 Jahre für die Eintracht gespielt hat, 602 Bundesligaspiele, das sind bis heute die meisten, keiner hat je mehr geschafft und alle für die Eintracht. Deswegen trägt er hier in Frankfurt auch den Spitznamen der treue Charlie. Freue mich jetzt hier ein bisschen Lokalkolorit reinzubringen, und er lacht schon, und ihn jetzt bei uns zu begrüßen. Hallo Karl-Heinz Körmel.
Hallo, guten Tag.
Wie werden Sie ihn lieber genannt, Karl-Heinz oder Charlie?
Boah, die wichtigen Leute sagen immer Karl-Heinz.
Und, ach ja.
Aber ja. Das ist dann immer so, wenn ich irgendwo so in der Vorstandsetage bin, die sind dann respektvoll und getrauen sich wahrscheinlich nicht, Charlie zu sagen. Und wenn meine Frau was von mir will, was wichtig ist, dann sagt die auch gar nichts.
Okay, ja, ich glaube, das kennt jeder. Das kennt jeder von zu Hause. Okay, ich habe auch mal nachgeguckt, nicht nur 602 Bundesligaspiele, sondern da stehen auch 6 Länderspiele in ihrer Vita. Viele, ja. Herr Körbel, sagen, gerade hier in Frankfurt, boah, viel zu wenige. Und warum waren es zu wenige? Ja, die Frankfurter sagen, das war der Franz Beckenbauer schuld. Herr Körbel, stimmt das so?
Ja, damals habe ich mich geärgert, jetzt aber in meinem Alter auch. Oder in den letzten Jahren oder vor allen Dingen auch gerade jetzt, wenn so Weltmeisterschaften, Europameisterschaften vor der Tür stehen, da wäre ich schon gerne dabei gewesen. Das muss ich jetzt ganz ehrlich dazu sagen. Aber ich war, ich habe zwar nur 6 Länderspiele einfach für Deutschland gemacht, aber ich war immerhin, glaube ich, 30 Mal im Kader und habe alle Generationen auch so ein bisschen mitgemacht und habe in diesen Formen also auch viel gelernt, muss ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch, damals war ja der Helmut Schön, war der Bundestrainer, damals war der Erich Deuser, der Wunderheiler.
Das Deuserband kennt man heute
Deuserband,
noch.
Ja. Alleine diese Tape-Verbände, was er damals gemacht hat, das war ja außergewöhnlich. Damals mit aus Amerika Cup kam der Tape und der Franz Beckenbauer, der hat sich jedes Training von dem abtapen lassen. Und dann habe ich auch mal versucht, gesagt, Mensch, ich brauche auch mal so einen Tape-Verband. Aber die haben
das
sich nicht
dran gelassen. Beckenbauer, bitte.
Ja, genau. Und dann haben die haben aber niemanden rangelassen, weil das waren nur die Superstars und ja, ich war ja so mit Berti Vogts, mit Rainer Bonhoff, so die Lehrlinge, so, wo die Bälle geschleppt haben. Aber ich sag's nochmal, das war eine wunderbare Zeit, oder mit Uli Hoeneß, mit Paul Breitner und auch Jupp Heynckes. Also wenn ich mir mal überlege, mit wem ich da auch gespielt habe, und von denen habe ich auch sehr viel profitiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, glaube ich schon. Aber der Beckenbauer, so wird es kolportiert, wollte sie nicht, weil er halt seinen eigenen Mann aus dem eigenen Verein, damals glaube ich Katsche Schwarzenbeck,
Katsche,
den hat er quasi protegiert, kann man ja vielleicht auch verstehen. Und er war der Superstar und sie waren am Ende derjenige, der darunter vielleicht am meisten gelitten hat, ne?
Ja, das war einfach auch so. Heute denke ich das auch viel, viel anders. Ich hätte es genauso gemacht wie der Franz auch. Der hat seine Achse gehabt mit Sipp Meier, mit Paul Breitner, mit Uli Gerd Müller. Die waren ja, ich sage, irgendwo ganz normal. Und wo ich mit dem Franz zusammen gespielt habe, da war ich ja 18, 19, in dieser Zeit 20. Und ich wollte Deutschland retten und bin dann halt auch nicht diese Disziplin wie der Katsche Schwarzenbeck, sondern ich habe eben gespielt und das war natürlich für den Franz, weil er dann hinten bleiben musste. Für den Franz war viel lieber, dass jemand hinten bleibt und das habe ich mit meinem jugendlichen Leichtsinn eben nicht gemacht und deswegen, der hat halt einfach auch den Einfluss gehabt auf Helmut Schön und hat dann gesagt, jetzt pass mal auf, ich will lieber den Katsche haben und das im Nachhinein muss ich
ist
sagen,
halt so gewesen.
War das okay. Hm. Ja.
Also ich habe schon rausgehört, Sie hätten trotzdem schon gerne mal eine WM gespielt. Hm. Aber sie haben ja immerhin 4-mal den DFB-Pokal gewonnen, 1-mal den UEFA-Cup. Und das hat ihnen, auch in der Reihenfolge, jetzt einfach die aktuelle Mannschaft mal so nachgemacht. Ne? Auch war ein Wort vielleicht zur Eintracht, macht Spaß gerade denen zuzugucken, muss man sagen, oder?
Ja, nicht nur Spaß, sondern nicht nur die Mannschaft, sondern der ganze Verein. Diese Entwicklung. Ich sitze jetzt hier gerade im Campus und wenn man das mal so sieht, was das für eine Geschäftsstelle geworden ist, was das auch für die Spieler bedeutet. Wir waren früher am Riederwald. Also wenn ich sehe, was die für heute für Möglichkeiten haben, die Spieler, was wir früher nicht gehabt haben. Und wenn ich diese Möglichkeiten gehabt hätte, wie was da unten abläuft, da würde ich wahrscheinlich heute noch spielen.
Sie spielen ja auch noch in der Traditionsmannschaft.
Ja, genau. Ja.
Der Kollege Horeni hat gerade gesagt, ne, tolle Mannschaft, die Frankfurter, liegt auch an Mario Götze. Und nicht nur das, Götze, sagt er, kann auch das oder könnte das entscheidende Puzzleteilchen im deutschen Team bei der WM werden. Ne? Was trauen Sie denn dem Frankfurter Götze zu?
Also ich muss ja sagen, ich kannte den Mario Götze auch nur aus dem Fernsehen. Ich habe den ja hier auch bei den Spielen gesehen, in Dortmund oder wo er bei Bayern war. Also ich habe mit ihm noch nie ein Wort gewechselt gehabt. Und ich habe ihn hier zum ersten Mal kennengelernt, hier bei der Eintracht. Ich habe mit ihm jetzt ein paar Mal auch gesprochen und ich muss sagen, ein ganz, ganz fantastischer, nicht nur Fußballer, sondern ein ganz, ganz fantastischer Mensch. Der ist mit sich im Reinen, der weiß genau, nach dieser schwierigen Zeit mit seiner Krankheit, dann auch dieser Druck als WM-Held. Das ist ja was da einprallt, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was man da so als Mensch auch da mitmacht. Und er hat sich auch durchgebissen. Er hat im Anfang, wenn man so sieht, was der gelaufen ist, ich wusste gar nicht, dass der so viel läuft. Ja. Und deswegen denke ich, kann er auch ein wichtiger Baustein sein, für die WM. Und ich konnte vor 14 Tagen mit dem Hermann Gerland sprechen. Der Hermann war hier. Und hat auch den Götze nochmal beobachtet, also und der sagt auch, also ohne da aus dem Nähkästchen zu plaudern, das ist ein wichtiger Bestandteil, um einen vielleicht auch einer, der kann den Ball halten, der macht ja das Schwierigste im Fußball. Das hat man jetzt auch wieder gesehen in Mainz. Der spielt ja fast nur zwei Ballkontakte an dem Spiel. Der verteilt die Bälle, der weiß genau schon im Voraus, wo der Ball hingeht, wo seine Mitspieler stehen. Und das, glaube ich, so, das hat er so die ganze Zeit so ein bisschen auch in der Nationalmannschaft gewählt. Der Kimmich, der rennt und kämpft, zwei Kämpfe und so, aber der ist mir schon fast so ein bisschen zu wild. Aber wir haben niemanden in der Nationalmannschaft, der wo auch mal sagt, stopp, und wir spielen mal hinten rum und wir verteilen mal die Bälle. Und diesen Part, den könnte Mario, glaube ich, einnehmen. Ja.
Haben Sie, Herr Köbel, eigentlich auch mal gegen den jetzigen Bundestrainer Hansi Flick zusammen oder gegen den auf dem Platz gestanden und gespielt?
Ja, der Hansi kommt ja aus meinem, ich habe ja mit ihm
aus der Nähe,
telefonieren, ne? der kommt ja aus meinem Heimatort, also ist Dossenheim, und der kommt ja aus Pammental, der hat auch ein Sportgeschäft gehabt und so, da haben wir immer super Kontakt gehabt, auch immer, wenn wir uns sehen, unabhängig, wo der auch kein Bundestrainer war, und der Hansi war auch bei meinem 60. Geburtstag eingeladen, war auch hier, also ich habe mit ihm eine sehr, sehr gute Verbindung, und ich glaube, dass der Hansi auch genauso denkt, und du hast nur eine Chance, glaube ich, auch bei der WM eine gute Rolle zu spielen, mit dem Bayern Block, also das wird wieder so diese Bewährte, und da gehört ja der Götze auch dazu. Und, ja. Und was ja auch schlau ist vom Hansi Flick, ist ja auch, dass er den Hermann Gerland installiert hat. Das ist ja auch so eine Sache, der kennt die ganzen Bayern-Spieler, der kennt den Musiala bei den Amateuren, hat er den geholt, entwickelt. Der Kimmich ist sein einer seiner besten Freunde, wo er ja auch hat. Der Müller sowieso, ohne Müller, wenn der Hermann den nicht da reingesungen hätte, dann gäbe es keinen Müller. Also der kennt alle dort. Und deswegen glaube ich, ist auch dieser Schachzug, den Hermann Gerland da zu installieren, super für die deutsche Nationalmannschaft, weil er mit den Spielern umgehen kann, weil er genau weiß, und die wissen genau, was er für die Bayern geleistet hat und kennt die. Und deswegen war ja auch so der Schachzug auch mit Götze, dieses Gesamtbild, glaube ich, das kann uns den Erfolg bringen.
Ja. Ich höre schon ein bisschen Vorfreude bei Ihnen raus, finde ich gut. Wir haben gestern in unserer Sendung sehr viel über die politische Situation in Katar gesprochen, über Menschenrechte und so weiter. Wie viel WM werden Sie gucken? Haben Sie trotz dieser ganzen politischen Belastungen, die es da ja gibt in dem Drumherum, Lust auf das Turnier?
Ich muss ganz ehrlich sein, die ganze Zeit nicht. Weil mir ging es so auf den Geist auch, dass man so ein Turnier einfach auch da stattfinden lässt. Das ist normalerweise, funktioniert das nicht. Das kann man einfach nicht machen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber jetzt ist es zu spät. Wir müssen ja jetzt auch dahin und vielleicht auch, das will ja auch die deutsche Mannschaft auch mal zeigen, auch mal vielleicht auch mit Aussagen, wo wir stehen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass die nicht einfach dann sich verstecken, sondern so wie ich ja gehört habe, wollen die ja auch Farbe bekennen. Da bin ich mal gespannt, ob das kommt. So. Und
würden Sie sich wünschen, höre ich daraus fast.
Ja. Das wäre super, ja, weil einfach durch den Sport und wenn man eben mal seine Meinung einfach sagt, dann wird es auch in der Welt und gerade bei einer WM ja wahrgenommen auch. Und wir können es jetzt nicht ändern. Wir müssen jetzt sehen, dass wir eben halt da rauskommen. Aber trotzdem sollte man immer bei jedem Spiel darauf achten, was passiert da. Und ich war ja auch mit der Eintracht in Dubai, ich war in Abu Dhabi, und wir haben ja auch diese diese Geschichten gesehen, wie die Hotels gebaut wurden, wo die Leute mit Bussen abgeholt und hingebracht wurden und kein Mensch wohin und für nix. Teilweise haben die da in Baracken gelebt. Ich habe das auch gesehen und wo dann wir konnten uns das auch nicht vorstellen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber dann fährst du wieder weg. Ja, und dann wird es wieder übertüncht, aber und dann spielen wir so eine WM dort in Katar und das ist einfach das, wo halt das auch das Schreckliche ist gegenüber den Menschen und aber wie gesagt, früher hast du ja immer eine WM, hast du ja deinen ganzen Wochenplan hast du so gemacht, ja, wann spielt die deutsche Mannschaft, wann guckst du dir die Spiele an, da gab es nichts anderes. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Ich habe dann auch erstmal überlegt, ja, wann ist denn eigentlich das Eröffnungsspiel? Das war früher unmöglich.
Ja, da wusste man schon Wochen im Voraus.
Ich wusste alles und ich habe immer, WM war für mich immer so eine Besonderheit, immer mit meinem Vater geguckt und so. Und ich habe auch mal damals, wo ich noch in noch nicht gespielt habe in der Bundesliga, eine Vierteljahresarbeit geschrieben über die WM 66, ein Fotoalbum. Und den habe ich jetzt mal mit mir wieder mal angeguckt. Das ist schon super. Da habe ich mir die Autogramme geholt vom Friedel Lutz damals und vom Uwe Seeler. Da habe ich Berichte geschrieben. Also
als Schüler.
Da hätte ich normalerweise Journalist werden müssen. Das war so die Frage, wo ich dann gesagt habe, habe ich das eigentlich geschrieben? Ja. Wo habe ich das her? Ja. Also Gott sei Dank habe ich dann den Blinker nach rechts gekriegt und wurde Fußballer.
Ja, ich bin Journalist geworden und glauben Sie mir, Herr Köbel, ich wäre auch gerne Fußballer geworden und bei mir war es früher auch bei den WMs so. Diesmal ist es auch so. Ich habe auch wochenlang jetzt eigentlich gar kein Gefühl dafür gehabt und habe nur gedacht, boah, jetzt kommt das auch noch. Aber jetzt, wo es ein bisschen drauf zugeht, so ein bisschen Freude auf die Spiele entwickle ich schon und bei Ihnen höre ich das auch raus.
Ja, weil da auch wieder wir, das ist ja das Coole, wir haben ja mit Kevin, mit dem Mario.
Kevin Trapp, der Torwart.
Dann haben wir ja mit Kamada, wir haben ja etliche mit Joe, wir haben ja sechs Spieler, wo wir auch bei der WM sind. Dann guckst du natürlich automatisch, was machen unsere Spieler, wenn man die kennt. Das ist ja normal. Aber wie gesagt, am 18. Dezember WM-Endspiel, ehrlich, das hätten Sie uns nicht antun müssen, ehrlich.
Ja, stimmt schon. Okay, Herr Köbel, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Sie werden, wenn mich nicht alles täuscht, mitten in der WM, 68 Jahre alt, feiern Sie ein bisschen, lassen Sie sich's gut gehen, passen Sie auf sich auf und spielen weiter Fußball.
Genau.
Das tun Sie nämlich
auch. Die Mannschaft ist mein Ein und Alles und das werde ich weiter. Diese Tradition ist einfach wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Und wir haben eine überragende Traditionsmannschaft mit allen Generationen und deswegen muss ich einfach da weiterspielen, solange ich fit bin und fertig.
Vielen Dank.
Nicht zu danken. Alles Gute.
Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 15. November. Sonntag geht die WM los. Wir haben auf FAZ.net eine Sonderseite eingerichtet. Die verlinke ich mit sehr, sehr vielen Texten und ja, allem drum und dran. Sie haben es gehört, 6 Leute fahren von uns zur WM plus Verstärkung aus der Politik. Also können sich auf einiges einstellen. Ich freue mich jetzt schon ein bisschen drauf, bin sehr gespannt, wie sich die verschiedenen Nationalmannschaften verhalten werden und ja, auch ein bisschen gespannt auf Fußball. Also machen Sie es gut. Morgen ist hier an dieser Stelle die Kollegin Katrin Jakob für Sie da. Und da wird dann wieder das große Thema Donald Trump auf den Tisch geholt. Ciao, schönen Abend Ihnen.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Thank you.